Das Gebet für die Gaben ist eigentlich eine Investition in Gottes Reich, oder? Heute redet man fast jeden Tag über Inflation, wo man sein Geld anlegen soll, was ist die beste Anlage. Das Geld verliert den Wert. Und nicht anders ging es auch einer Apothekerin. Brav, wie jeden Sonntag, geht sie zum Gottesdienst und scheint eine Frage beantwortet zu bekommen. Wo soll ich investieren? Was gibt die beste Rendite? Und wo kann ich etwas anlegen? Und in den Gottesdienst scheint sie die Antwort bekommen zu haben. Das Angebot ist sehr verlockend. Der Prediger verspricht eine hundertprozentige Rendite. Ich bin kein Prediger, also nur so nebenbei. Der verspricht eine hundertprozentige Rendite. Seid ihr dabei? Manche würden zumindest mit den Gedanken spielen. Innerhalb kürzester Zeit sogar, sagt er. Man investiert in Jesus Corporation. Ja, der Prediger untermauert es auch mit einem Text aus der Bibel. Lukas 6, 38. Gebt, so wird euch gegeben, heißt es dort. Ein voll gedrückt, gerüttelt und überfließenden Maß wird man euch in euren Schoß geben. Das heißt sogar, du bist passiv, wenn du das auf deinen Schoß irgendwie empfangen kannst. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird man euch wieder messen. Also, unsere Apothekerin überlegt nicht lange und investiert eine siebenstellige Summe. Jetzt ist Warten angesagt und tatsächlich hofft sie auf diese versprochene Rendite, hundertprozentig oder mehr, man weiß es nicht. Ja, mit der Rendite und mit der ganzen Investition hängt auch ihren Glauben zusammen. Das hat sie nicht irgendwo bei der Bank oder bei irgendeinem Treffen für Unternehmen erfahren, sondern in der Kirche. Also da hat man ja nicht nur das ewige Leben versprochen, sondern auch, dass es hier gut geht. Wird das Versprechen eingehalten? Darauf habe ich keine Antwort. Aber keine Angst, ich werde heute keine Wohlstandstheologie predigen und auch keine Sammlung durchführen. Aber die Frage nach dem Lohn beschäftigt zu einem gewissen Zeitpunkt jeden. Was bekomme ich für die Nachfolge? Was kommt raus für mich, wenn ich Jesus nachfolge? Und wir sind in dem Westen aufgewachsen oder wir leben in dem Westen und da wird man natürlich schon von Kind aus so erzogen. Es gibt eine Belohnung, ob es gute Taten gibt oder nicht so gute. Das ist tief in uns verwurzelt. Und diese Nachfolgerrendite kommt auch in der Bibel vor. Auch die Glaubenshelden haben sich diese Fragen gestellt. Die haben sich auch gefragt, ja, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn, Jesus nachzufolgen? Diese Fragen haben sie sogar Jesus gestellt. Und Jesus selbst redet ganz offen darüber. Auch wenn der westliche Mensch sich diese Frage ein bisschen diskreter stellt, In der Bibel hat man den Eindruck, doch, das kommt öfters zum Ausdruck. Und wir denken natürlich in unser Schulsystem, wenn man ein guter Mensch ist, dann wird man entsprechend im Leben eher auf die sonnige Seite stehen. Und wenn man, sag ich mal, so krumme Geschäfte macht, dann nicht so. Dann wird es manchmal auch schattig und dunkel im Leben. Ja, Kindheitserziehung, Eltern, die Elternerziehung läuft nach diesem Prinzip. Und ein reicher Mann kommt dann zu Jesus in Matthäus Kapitel 19. Und er scheint auch, sage ich mal so, seine Hausaufgaben gut zu machen. Alles, was in seiner Kraft liegt, hat er scheinbar getan. Und er sagt zu Jesus, kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, ab Vers 16, Matthäus Kapitel 19, ab Vers 16. Guter Meister, sagt er, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Jesus aber sprach zu ihm, was fragst du nach dem Guten? Es ist nur einer gut. Willst du aber das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus antwortet, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und summa summarum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt die Antwort, check, ich hab's gemacht. Eigentlich Jackpot, oder? Stell dir mal vor, du stellst diese Frage oder die, und es wird dir eine Antwort gegeben und du kannst sagen, ja, all das habe ich erfüllt. Ist das nicht ein gutes Gefühl? Vor allem, wenn du weißt oder den Eindruck bekommst, die Person, die dir diese Kriterien aufzählt, scheint ein bisschen mit der Materie vertraut zu sein. Der Jüngling spricht zu ihm, Vers 20, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Und Jesus spricht zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe das, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ernüchterung. Also doch nicht alle Checkpunkte abgehakt. Und jetzt kommt eigentlich der Moment der Jünger. Der reiche Jüngling, dieser junge Mann, wo es an anderen Stellen hieß, Jesus hatte ihn sogar lieb gewonnen, der ging betrübt und vielleicht frustriert und ich weiß gar nicht, was alles in seinem Kopf durchging, aber so ganz glücklich kann er nicht gewesen sein. Und die Jünger sind auch ein ganz bisschen enttäuscht, weil Jesus danach sagt, naja, für die Reichen wird es ein bisschen schwieriger, aber nicht unmöglich, weil das ist eigentlich auch nicht eine Sache, die nach Möglichkeit und unmöglich gehandhabt wird, sondern das ist eigentlich eine Sache, die Gott macht. Die Erlösung, auch wenn die schwierig ist, ist die möglich. Und nicht nur der reiche Jüngling wird ein bisschen betrübt, sondern auch die Jünger. Und die Jünger stellen dann die Frage, ja, aber dieser Mann hat alles gemacht, ist sogar erfolgreich, also man kann es daran messen, dass Gott bei ihm ist. Und wem gibt es nicht die Sicherheit der Erlösung? Wer wird dann noch erlöst sein? Und eigentlich hast du jetzt gesagt, er möge dir nachfolgen. Übrigens, wir folgen dir nach. Was kriegen wir dafür? Wir folgen dir nach. Also, wir haben alles aufgegeben. und wir folgen dir nach. Und ich muss sagen, mehr als dieser junge Mann, der das Angebot abgelehnt hat, mehr als die haben schon die Jünger aufgegeben. Und die Jünger haben, sagen wir auch, recht gehabt, weil Petrus in Vers 27 Jesus die Quittung zeigt und sagt, siehe, wir haben alles verlassen und wir sind nachgefolgt. Was wird uns dafür? Andere Übersetzungen, was wird aus uns oder was bekommen wir dafür? Wir haben das gemacht, genau das, was du diesen Mann verlangt hast. Und ja, Petrus fragt salopp, was ist unser Lohn? Welche Rendite kommt oder springt für uns raus? Und Jesus antwortet, Vers 28, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid, nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, dass des Menschensohn wieder sitzen wird auf den Stuhl der Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Stühle und richten die 12 Geschlechten Israels. Ihr wolltet ewiges Leben? Ich kann euch versichern, das wird für euch kommen. Aber Jesus, und das hat mir ein bisschen, dieser Text hat mich ein bisschen beschäftigt, Jesus hört nicht auf. Es ging eigentlich in der ganzen Diskussion erstmal um das ewige Leben. Das war auch die Initialfrage von dem jungen reichen Mann. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und siehe, Jesus beantwortet diese Frage und sagt ihnen, okay, das mit dem reichen jungen Mann, reich und so weiter, ist ein bisschen komplexer. Heißt nirgendwo in der Bibel, dass, zumindest ich habe es nicht gelesen, vielleicht zeigt es mir jemand, dass dieser reiche Mann nicht im Himmel sein wird. Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie er sich entwickelt hat. Es gab so Nikodemus und andere Leute, die Spätstarter waren. Und irgendwann mal haben die das Angebot doch genommen. Aber Jesus hört nicht auf und sagt im Vers 29, und wer verlässt Häuser, Brüder, Schwestern, Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird es hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Also Jesus wird dann auch praktisch. Er trennt auf einmal das ewige Leben vom aktuellen Leben und sagt, jeder, der das verlassen hat, kriegt es in diesem Leben hundertfältig. Und meine Frage war, wie die Frage der Apothekerin. Sprang die Rendite raus für die Jünger oder nicht? Hat sich das erfüllt oder nicht? Ich sehe schon ein paar Köpfe, die das verneinen. Und es wäre traurig, weil Jesus das versprochen hat. Er sagt, in diesem Leben wird es hundertfältig bekommen. Ja, und das Haus, er fängt an und zählt auf. Haus steht für Schutz, für Komfort, für Struktur im Leben. Bruder, Schwester, Vater, Mutter sind sozusagen die letzten sicheren Unterstützungen im Leben, obwohl uns heute unser Prediger des Besseren belehrt hat. Er hat gemeint, es gibt auch Schwestern und Brüder, die Jahrzehnte nicht kommunizieren, also scheint nicht immer zu stimmen, aber zumindest in der damaligen Kultur. Weib, Frau heißt es dort, ist die Liebe, die Kinder, das ist die Altersvorsorge, Acker, das ist so die Existenz und das Einkommen. Also er deckt eigentlich fast das ganze Spektrum des damaligen Lebens. Um meines Namens willen, das heißt nicht die Wohnung oder Familie oder Job, dass diese Sachen schlecht wären. Übrigens, Jesus verlangt auch nicht jedem das Gleiche. Den reichen jungen Mann sagt er, folge mir nach, verkauf es, Aber den Zacchaeus hat er nichts verlangt. Und vielen anderen. Also an und für sich ist ein Wohlstand jetzt nicht schlecht zu reden. Aber es scheint so zu sein, dass manche Sachen dazwischen stehen in der Nachfolge Jesus. Und Jesus hat nicht eine Floske, die sagt, okay, mach das da, dieses Ritual, erfüll das und dann wird es schon klappen, sondern hat immer ein maßgeschnittenes Angebot für jeden. Für einen sind es vielleicht die Zigaretten, für den anderen ist es auch ein Wortschatz. Also es sind nicht materielle Sachen oder Lebensstilsachen. Es sind nicht immer sichtbare Sachen, auf die man verzichten muss in der Nachfolge. Ja, andere müssen eventuell was ändern, manche müssen etwas verlassen. Das muss eigentlich jeder so ein bisschen herauslesen. Du und ich müssen manchmal reevaluieren und schauen, was kommt so dazwischen in unsere Nachfolger und Nachfolge. Was hindert uns, Jesus so aufs Wort zu nehmen? Und Matthäus, ich gehe jetzt ein paar Kapitel zurück, weil ich mir die Frage gestellt habe, was hat denn Petrus alles verlassen, weil Petrus diese Frage gestellt hat. Er war der, der sich ein bisschen getraut hat. Und weil er sich getraut hat, klar, er hat auch Fehler gemacht, da sind wir uns alle einig, aber er hat auch viele Antworten bekommen, von denen wir heute profitieren. Und in Kapitel 4, dasselbe Buch, ab Vers 18, heißt es, dass Jesus am Galiläischen Meer ging, sah zwei Brüder, Simon, der heißt Petrus, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und da er von da weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, dass sie ihre Netze flickten, und er rief sie. Alsbald verließen sie das Schiff und ihrem Vater und folgten ihm nach. Die Schiffe, die Netze, die Familie, das war tatsächlich alles, was sie hatten. Es war auch ihre Karriere. Die waren Kleinunternehmer. Ja? Und wenn es war vielleicht gar nicht so schlecht, so ein Unternehmer zu sein, weil Essen haben wir besonders in den letzten Jahren gelernt und erfahren, brauchen die Menschen immer. Und Jesus findet auch nichts Verstecktes bei denen, dass sie sagen, naja, ihr habt nicht alles verlassen. Doch, zumindest diese vier Brüder haben alles verlassen. Die Chance auf den Aufstieg, ja, wenn es so schlecht gewesen wäre, hätten die das nicht in der zweiten Generation gemacht. Also ich kenne viele Berufe, wo die Kinder es probiert haben, in die Fußstapfen der Eltern zu laufen und es hat nicht geklappt. Die Zeiten haben sich geändert. Schumacher, wie viele Schumacher gibt es noch übrigens in München? Es gab früher, so wie ich, wenn die Zahl stimmt, die ich gelesen habe, 1200 Schumacher in München vor knapp 100 Jahren. Ich glaube, ich habe jetzt keine verlässliche Zahl gefunden, ich glaube, wir könnten die vielleicht an eine oder zwei Hände, eine Hand vielleicht, zählen, alle, die noch übrig sind. Zeiten ändern sich, die Nachfrage sinkt. Das, was vielleicht vor 20 Jahren gefragt war, ist heute obsolet oder vielleicht verboten. Die Jungs haben alles verlassen. Und die haben tatsächlich in der Nachfolge etwas geopfert. Die mussten auf etwas verzichten und das Leben wurde nicht mehr so komfortabel wie davor. Und jetzt zeigt Petrus Jesus die Rechnung. Das haben wir für dich gemacht. was bekommen wir dafür? Der reiche Jüngling hat das Angebot abgelehnt. Wir haben das angenommen. Wir sind mit anderen Worten auch besser dran. Die Jünger waren mitten im Leben, unternehmerisch unterwegs, hofften auf den Aufstieg, vielleicht irgendwann mal auch noch ein paar Boote dazu kaufen. Ja, vielleicht gibt es ein paar Fischer, die keinen Nachwuchs kriegen, ja, haben vielleicht nur Töchter. Also, und die Schwiegersöhne wollen das nicht haben. Also vielleicht diese Boote kaufen, ein paar Jungs anstellen. Und mit der Zeit wird es schon vielleicht gut laufen. Mit ein bisschen Fleiß, mit ein bisschen Geschick wird das Leben schon auch ein paar gute Seiten zeigen. Ich kenne nicht wirklich jede Geschichte hier, vielleicht so gut wie keine. Zwei, drei vielleicht schon. Und was du in der Nachfolge gelassen hast, worauf du verzichtet hast. Ich weiß nicht, was du hinter dir gelassen hast, welche Geschichte du mit dir bringst, wo heute deine Herausforderungen sind. Und ich weiß aber auch nicht, was du in der Zukunft alles mitmachen musst oder durchmachen wirst. Es ist aber keine Seltenheit, dass in der Nachfolge Jesus wir manchmal Verzicht lernen müssen. Manche müssen etwas opfern. Sei es materiell, sei es immateriell. Ja, ich weiß nicht, welche Freundschaften in ein paar Jahren dieselben sein werden oder welche Freundschaften bereits geopfert werden mussten, welche Position du nicht einnehmen musstest. Du weißt, es war so die Sache mit dem siebten Tag. Das mit dem Ruf. Ja, ich habe auch Freunde, deren Ruf nicht mehr derselbe war. Auch die Bildungschancen oder sogar Beziehungen. Das sind keine Seltenheit. Daher ist die Frage, die Petrus gestellt hat, sehr rechtfertigt, weil es darum geht, macht es Sinn, Jesus nachzufolgen oder macht es keinen Sinn? Und ja, ich weiß, es gibt das mit dem ewigen Leben und wir freuen uns alle drauf. Aber bis dahin ist noch ein Leben zu leben hier. Und die Frage beschäftigt den einen oder anderen. Ich habe es ziemlich direkt und für manche ein bisschen zu frech formuliert, aber egal wie man es dreht, hat die Frage uns genauso oder leicht anders beschäftigt. Wird uns Gott für unser Gehorsam belohnen oder nicht? Und wenn man nicht so weit ist, stellt man sich dann davor die Frage, wozu das Ganze? Ja, bei mir hat sich diese Frage auch mal so diskret gestellt. Vor 2 Jahren war ich auf dem Weg nach Hause. Das war abends, es war am Donnerstagabend. Das ist, damit ich Freitag ein bisschen früher rausgehen kann, komme ich manchmal auch kurz vor Mitternacht heim. Und ich versuche, den ganzen Bürokram abzuarbeiten, damit Freitag spätestens um 3 Uhr Feierabend ist, dass ich auf der Autobahn bin. Es war gegen 10:30 und auf meinem Heimweg gibt es so, ich fahre so um die 25 Kilometer jeden Tag in die Arbeit, es gibt so 3 Kreisverkehre und jeder markiert so ein bisschen, wie nah ich zu Hause bin. Und kurz vor dem letzten Kreisverkehr Richtung Würmtal, unten sehe ich auf der linken Seite ein Auto mit Warnblink. Es hat richtig stark geschüttet, mit Warnblinkanlage an, am Straßenrand. Und es sah nicht aus, dass jemand gerade so ein Telefonat durchführt, weil das war jetzt kein klassisches Anhalten. Und um die Uhrzeit überlegt man ganz gut, hält man an, hält man nicht. Naja, es ist 22:30, worauf, wenn ich jetzt anhalte, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Dauert es lange, dauert es nicht, worauf muss ich danach verzichten, essen oder Zähne putzen oder duschen, eins von drei, also alle drei klappen heute Abend nicht mehr. Und bis ich da überlegt habe, war ich in Kreisverkehr, ich habe gesagt, komm, dreh die Runde, fahr zurück. Angehalten, kurz gefasst, es war eine Dame, eigentlich hatte sie ein neues Auto und trotzdem stand sie am Straßenrand, hatte eine Motorkontrollleuchte an und konnte nicht weiterfahren. Das Wasser war scheinbar zu heiß. Ich meine, ich bin kein Mechaniker, aber so die Basics verstehe ich. Und irgendwann mal machen wir die Motorhaube auf, haben festgestellt, okay, da war ein Tier, das die Gummis lecker gefunden hat und einen Wasserschlauch gebissen hat. Die Frau war auf dem Weg zum Flughafen, hatte noch knapp 70 Kilometer vor sich und war richtig in der Eile. Sie musste ihre zwei Kinder abholen, die von den Ex-Partner aus dem Ausland abgeholt werden mussten. Sie hatte als einzige die Berechtigung, diese abzuholen. Keine andere Person hätte bevollmächtigt werden können, zumindest nicht in der kurzen Zeit. Und sie war schon gute 20 Minuten da, die Kinder waren schon am Flughafen und der Druck war immens. Was mache ich jetzt? Und bis ich da überlegt habe, okay, das Auto kann man vergessen, kann nicht bewegt werden, soll ich sie jetzt zur S-Bahn fahren? Ja gut, dann fahre ich sie schnell zum Flughafen. Gesagt, getan, bei Regen und mit der Uhr im Hinterkopf habe ich natürlich auch nicht wirklich auf jede Geschwindigkeitsbegrenzung geachtet. Und bei Regeln gelten nicht selten andere Regeln. Und nachdem ich das Ganze mit ihr erledigt habe, ich habe sie am Flughafen gelassen, da hatte sie schon eine Fahrgelegenheit organisiert, bin ich auch denselben Weg durchaus zügig heimgefahren. Böse Überraschung, nach 2 Wochen oder 3 Wochen, wie auch immer, bekam ich Post. Und ich war wütend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich für eine gute Tat so eine Belohnung bekommen habe. Das hatte nicht wirklich in meinen Kopf gepasst. Du hilfst jemandem und schau mal, was du bekommst. Du versuchst eine gute Tat zu leisten und was bekommst du? Foto aus Flensburg. Ja, nicht erwartet. Gute Taten und unangenehme Konsequenzen. Das passt nicht in unser Konzept. Und wir sind es gewöhnt, für etwas Gutes was Gutes zu bekommen. Und wenn nichts Gutes, dann bitte auch nichts Schlechtes. Ja, aber wie steht es mit Jesus Verheißung, mit seinen Versprechen? Die jetzt ein bisschen länger im Glauben sind, und es sind vielleicht so ein paar. Hat sich das erfüllt, was Jesus versprochen hat, oder hat sich das nicht erfüllt? Oder geht es schlussendlich nur um die Hoffnung auf das ewige Leben? Ich habe mir die Frage gestellt, wie wahrheitsgetreu ist Jesu Aussage, wo er sagt, ja, das ewige Leben, aber dazu noch, Vers 29, ihr habt es mit mir gelesen, jeder, der Bruder, Schwester, Acker, Familie, das, jenes verliert, der wird es in diesem Leben hundertfältig zurückbekommen. Soll ich euch noch eine andere Version lesen? Einen anderen Schreiber, Markus 10, der macht es noch konkreter. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der verlässt Häuser, Brüder, Schwester, Vater, Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der es nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker, mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Es tut mir leid, ich kann nicht alles vergeistlichen, weil hier geht es einmal um etwas Geistliches, das ewige Leben, und es geht um etwas Praktisches. Und ich habe mir wirklich diese Frage gestellt, hat sich das erfüllt? Haben die Jünger Jesu die versprochene hundertfältige Rendite erhalten oder nicht? Schade, weil dann wäre es eine Lüge. Wenn ich dir sage, morgen, du kriegst am Ende des Monats dieses Gehalt und ich komme danach und verspreche dir irgendwo in Nirvana oder im Himmel etwas Schönes, dann wäre es eine glatte Lüge. Lass uns den letzten Text heute lesen, um zu schauen, ob Jesus sich wirklich an das Wort gehalten hat. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32. Und ich lese. Apostelgeschichte 4, Abvers 32. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Aber keiner sagte von seinen Gütern, die seien seins, sondern es war alles gemein. Und mit großer Kraft gaben die Aposteln Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und es war eine große Gnade bei ihnen alle. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wie viel ihrer Waren, die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts und legten es zu der Aposteln Füßen, und man gab einen jeglichen, was in Not war. Joses, und dann kommt eine andere Geschichte, die interessiert uns jetzt nicht. Mich interessiert dieser Abschnitt, weil der ein Schlüssel ist für das, was wir davor gelesen haben. Das macht die Aussage Jesus, die von mehreren Schreibern in der Bibel bestätigt wurde, glaubwürdig oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Häuser Petrus als Fischer gehabt hätte, ob sein Geschäft so gut gelaufen wäre oder nicht. Aber ich sehe hier, dass Petrus von Anleger auf einmal zum Verwalter geworden ist. Er darf über all diese Sachen verwalten. Die Leute geben ihm alles. Petrus, hier, ich habe ein Haus verkauft, ich habe einen Acker verkauft, viel mehr gab es damals nicht zu handeln. Hier, mach das, was du für richtig hältst. Und weiter heißt es, werden auch Menschen konkret genannt, bei Namen, was die verkauft hatten. Manche sogar, wie viel Geld. Aber wisst ihr, was interessant ist? Petrus stand nicht mehr drauf. Das war ihm nicht mehr so wichtig. Er hatte jetzt die Chance, wirklich in die Forbes sozusagen zu steigen. In die Jerusalem-Forbes oder lokale Forbes. Aber er lehnt es ab. Er verteilt es. Für ihn ist jetzt scheinbar das nicht mehr so wichtig. Aber das, was Jesus versprochen hat, hatte sich erfüllt. Es waren Hunderte, wenn nicht Tausende Leute, die dort aktiv waren in diesem Kollektiv des Teilens. Und ich muss sagen, zu meiner großen Überraschung, aber auch zu meiner Beruhigung, das, was Jesus versprochen hat, hat sich erfüllt. Es war keine Floske. Es war nicht irgendein Versprechen, das Jesus gesagt hat, hey, nur damit die noch ein paar Jahre ruhig gestellt werden. Ja, die Aposteln haben in der Zwischenzeit Jesus wirklich kennengelernt. Sie waren jetzt mit diesem Herrn Jesus auch stark verbunden. Und so wurden sie von Anleger, von Investoren zum Verwalter. Die durften entscheiden, wo das alles hingeht. Die Angst, dass Jesus unter Umständen schuldig bleibt oder bleiben könnte, war damals sehr präsent. Und auch heute beschäftigen, seien wir uns ehrlich, beschäftigen uns manchmal Gedanken, ja, wird Jesus all seine Versprechen halten oder nicht? Ja, die Jünger wussten nicht, dass Jesus eigentlich noch mehr für die machen wird. Er wird sein Leben geben. Und ich meine, wie viele von uns haben von Jesus direkt literarisch von Mund zu Ohr diese Sicherheit bekommen? Ihr werdet das ewige Leben haben. Wir wissen es im Glauben, aber wir haben es nicht gehört. Ich habe es noch nicht gehört. Dafür haben sie auch eine Sicherheit bekommen. Ja, sie haben auch verstanden, was Jesus alles geopfert hat, was er aufs Spiel gesetzt hat, um denen das ewige Leben zu schenken. Ja, der Lohn der Nachfolge ist definitiv das ewige Leben. Manchmal ist es aber zu abstrakt, weil wir noch auf der Erde leben. Und manchmal ist es auch sehr weit entfernt, je nachdem, wie alt man ist. Aber ich will nur eins sagen. Jedes in der Nachfolge Jesus entstandene Loch wird Jesus füllen. Das wird sicher gefüllt. Jedes Defizit, jeder Mangel, das hat er versprochen. Und er hat sich dran gehalten. Ich weiß auch nicht, und es entzieht sich meines Wissens, aber ich nehme es im Glauben, weil er es versprochen hat. Und er hält sich an sein Wort. Ich weiß auch nicht, was Gott dir persönlich versprochen hat und was seine Verheißung für dich ist. Aber ich kann dir nur sagen, er wird sich dran halten. Amen. Wir beten noch zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich an deine Versprechen hältst und ich danke dir auch, dass wir darauf bauen dürfen. Bitte gib uns diese Zuversicht in der Nachfolge, stärke du unseren Glauben und ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Sei auch an diesem Sabbat mit uns weiterhin und ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen.